Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ein paar sind sogar dem Stern gefolgt. Haben wir gerade bei der Einladung zum Kindergottesdienst gehört. Und nicht nur die Kinder im Kindergottesdienst werden sich mit der Geschichte dieses Sterns beschäftigen, sondern auch wir heute Morgen. Denn wenn es um Weisheit geht, Anfang Januar stehen uns die Weisen ganz nahe. Da stehen sie also. Oder besser gesagt, sie knien und bewundern die Krippe. Kaspar, Melchior und Balthasar. Drei Männer, drei Geschenke, drei Hautfarben, drei Lebensalter. Vieles ist in diese Herren hineingelesen worden. Mittlerweile wissen wir, dass wahrscheinlich die drei Namen doch älter sind als der Segen, der an die Haustür geschrieben wird. Die Bibel kennt nur eine unbestimmte Zahl von Weisen. Die Tradition kennt sie als drei Könige mit Vornamen. Aber Könige sind es wohl nicht gewesen. Es waren Weise, wie es bei uns in der deutschen Bibelübersetzung heißt. Erstaunlicher wird es allerdings, wenn man in den griechischen Text guckt. Dort heißen die drei Herren Magoi. Ein Wort, das, was man eigentlich mit Magier übersetzen müsste. Sterndeuter. Horoskopschreiber, Gelehrte in allen möglichen Wissenschaften und wissenschaftsähnlichen Dingen, wie eben der Horoskopie oder so, wo es alles sich etwas vermischt. Vielleicht müsste man sie modern sogar als Esoterikexperten übersetzen. Das waren auf jeden Fall keine frommen Männer, die im jüdischen Glauben irgendwie aufgewachsen und erzogen waren. Das waren Leute, die kannten sich mit allem und jedem aus und hatten wahrscheinlich so eine Religion, die alles ein bisschen gemischt hat. Das kommt uns bekannt vor. Und die stehen bzw. knien an der Krippe, weil sie den Stern gesehen und das Zeichen verstanden haben. Ihnen ist nicht wie den anderen Personen der Weihnachtsgeschichte ein Engel erschienen. Das kommt dann später. Sondern ein seltsamer Stern, der aus der Reihe fällt. Dessen Bewegung anders verläuft, als sich Sterne normalerweise bewegen. Und der mit seinen Konstellationen und den vielen Bedeutungen, denen man den Sternen zuschreibt, ganz klar anzeigt, im Haus Davids ist ein neuer König geboren. Und dieser Stern lockt sie an. Sie kommen und verehren diesen König, den sie an einem ganz anderen Ort finden als den, wo sie ihn eigentlich gesucht haben. Und jetzt erscheint ihnen der Engel und weist ihnen den Weg weg vom Palast des Herodes. Sie kommen, verehren, sie beten an. Und sie bringen diese drei eigenartigen symbolischen Geschenke mit denen doch ein Baby so herzlich wenig anfangen kann. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Und weisen damit diesen neugeborenen König aus als der, der er ist. Ein König, ein Priester, ein Heiler. Ganz merkwürdig. Drei Männer, die mit dem Glauben eigentlich nichts zu tun haben, die eigentlich an ganz andere Dinge glauben, kommen plötzlich und bringen auch noch die passenden Geschenke mit, die die Grundlage unseres Glaubens sichtbar und deutlich machen. Aber wir wollen uns nicht länger mit den Weisen beschäftigen. Was diese Weisen mit der Weisheit zu tun haben, darauf kommen wir vielleicht am Ende der Predigt nochmal zurück. Doch erstmal soll es überhaupt darum gehen, was sie denn ist. Diese Weisheit. Weisheit ist ja immer ein wahnsinnig schillerndes Thema und das ist in der Bibel auch so. Das Neue Testament schaut anders auf die Weisheit als das Alte und auch im Alten Testament wird sie gar nicht so unbedingt eindeutig und gleich gesehen. Am deutlichsten wird sie wohl in den sogenannten weisheitlichen Büchern. Kohelet, der auch Prediger Salomo heißt, Hiob, die Sprüche und die Sprichwörter, einige der Psalmen und das Hohelied des Salomo. Um sich mit der Weisheit vertraut zu machen, stelle ich Ihnen jetzt mal im Folgenden ein paar Typen vor, die in der Bibel vorkommen. Und ich habe das Gefühl, die gibt es nicht nur in der Bibel, sondern die gibt es auch bei uns in der Kirche. Da kann man sie auch treffen. Vielleicht findet die eine oder der andere sich oder ein Nachbarn, eine Nachbarin in diesen Typen wieder. Das ist gar nicht schlimm. Keiner dieser Typen ist besser oder schlechter als der andere. Jeder und jede bringt nur ihre eigene Perspektive auf die Geschichte Gottes mit dieser Welt mit. Da ist im Alten Testament an ganz erster Stelle natürlich das Gesetz. Das hört ja bekanntlich nicht mit den 10 Geboten auf, sondern da folgen 613 Vorschriften, 248 Gebote und 365 Verbote. Da wird das Leben genau geregelt und genormt. Dazu kommt eine umfangreiche Auslegung. Aktuell dazu, direkt in der Bibel und dann am Rand geschrieben und dann in extra Büchern veröffentlicht, damit man auch ja richtig versteht, was Geh oder Verboten ist. Und aus dem Neuen Testament wissen wir, dass es dann noch einen Zaun darum gab, dass man zum Beispiel bei Stockschlägen oder so lieber einen weniger, damit man nicht einen zu viel und all solche Dinge. Alles genormt, geregelt, kontrolliert. Im Neuen Testament dann prominent vertreten durch Pharisäer und Schriftgelehrte, die immer genau wissen, was richtig ist und damit oft bei Jesus vorstellig werden und mit ihm ins Gespräch treten. Der zweite große Teil neben dem Gesetz im Alten Testament ist die Geschichte. Christlich auch gern die Heilsgeschichte, auch gerne mit einer schweren Betonung, die Heilsgeschichte. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, der Gott der Väter Abrahams, Isaaks, Jakobs und Josefs, der vor Zeiten geredet hat zu Mose und den Propheten. Und die Geschichtsschreiber wissen immer ganz genau, wie es schon immer war, wie es am besten bleiben sollte und welche Fehler in der Geschichte wozu geführt haben und was deswegen nie wieder so passieren dürfte, weil es damals schon nicht geklappt hat und damals nicht funktioniert hat. Das haben wir schon immer so gemacht. Das ist bei uns Tradition. Alle Jahre wieder. Same procedure as last year. Die nächste Gruppe sind die Priester und der Kult. Es kommt darauf an, dass es richtig gemacht wird. Die Gesetze und die Geschichte geben uns Normen vor und die Tradition, aber es kommt darauf an, dass wir das richtig machen. Die Handhaltung muss stimmen, die Beinhaltung muss stimmen, die Worte müssen stimmen. Wenn man es richtig macht, dann klappt das auch. Und wenn mal was nicht funktioniert, dann hat man es eben noch nicht richtig gemacht. Dann muss man eben mehr beten. Dann muss man eben intensiver beten. Dann muss man sich beim Beten besser vorbereiten. Und dann klappt das auch. Wenn man das richtig macht, wird es funktionieren. Beim nächsten Mal mehr Mühe geben, wer immer strebend sich bemüht. Und dann gibt es die ganz speziellen Herren und Damen, die Propheten. Schräge, oft seltsame Typen. Wir kennen die Propheten ja meist nur noch aus diesen kleinen Poster- und Kalendersprüchen von Jesaja und Jeremia und Amos und so, die man sich so schön als Konfirmationstauf-Trauspruch aussuchen kann, die man sich als Kärtchen oder Poster irgendwo hinhängt und die von Heil und Hoffnung reden. Aber schauen Sie mal genau rein. Lesen Sie mal die Geschichten der Propheten noch einmal. Da begegnet uns manches Schräge. Nackt auf öffentlicher Straße stehen und Tonkrüge um sich werfen. Vieles, was einen heute wahrscheinlich relativ schnell in betreuende Einrichtungen bringen würde. Und wer weiß, vielleicht ist in mancher betreuender Einrichtung auch heute noch der eine oder andere Prophet zu finden, der doch etwas über Gottes Wort und Gottes Weg zu sagen hat und hätte. Aber bei Propheten ist das ja immer so. Man kann sie nicht an ihrem Auftreten und dem, was sie sagen, erkennen, sondern erst, ob das, was sie sagen, dann auch wirklich zutrifft und sich bewahrheitet. Propheten sind aber immer kritisch. Sozialkritisch, obrigkeitskritisch, kultkritisch, gesellschaftskritisch. Sie rufen zur Umkehr auf vom falschen Weg. Und der falsche Weg zeigt sich meist nicht nur in den drei Dingen, die die anderen drei vorher schon benannt haben. Im nicht richtigen Halten der Gebote, im nicht richtigen Praktizieren des Kultes oder im Vergessen der Geschichte mit Gott. Sondern meistens zeigt sich der Fehler im Herzen, in der falschen Einstellung. Die Tempelkritik bei Jeremia ist da ein schönes Beispiel. Ihr macht das alles richtig, ihr geht regelmäßig zum Gottesdienst, gebt eure Spenden, ihr macht das total toll. Aber ihr macht's halt, weil ihr was macht und nicht, weil ihr es wollt. Ihr seid mit dem Herzen nicht dabei, da könnt ihr gerade wieder nach Hause gehen und die ganze Sache lassen. Das ist nicht der richtige Dienst. Ihr handelt nicht nach Gottes Willen. Ihr fragt nicht nach Gott. Ihr sucht nicht nach Gott. Und zu all diesen Typen kommen jetzt noch ein paar weitere. Diese sind nicht ganz davon überzeugt, dass allein das Halten an überlieferte Regeln unsere Probleme lösen kann. So, wie es früher war, ist es heute lange nicht mehr. Die Gegenwart ist ganz anders als all das, was uns beschrieben wird. Es kann ja sein, dass es früher vielleicht alles besser war. Aber das Früher, das ist halt auch lange her. Die Verhältnisse sind ja heute ganz anders. Das ist ja ganz schön, dass die Propheten diese Hoffnungsbilder von der Zukunft gesagt haben. Aber von Propheten haben wir doch auch lange nichts mehr gehört. Das ist doch auch schon lange her. Und Gott ist doch eigentlich an den meisten Stellen unseres Lebens nicht nah und greifbar, sondern eher fern. Wäre es nicht besser, bevor man sich so eifrig in irgendeinen Kult oder irgendeine Handlung stürzt, ruhig zu bleiben, zu überlegen, was ist eigentlich zu tun? Erstmal gründlich nachdenken und nicht gleich in Aktionismus übergehen oder mit Ratschlägen um sich schlagen. Alles hat schließlich seine Zeit. Und ist nicht eigentlich all unser Bemühen nur ein Haschen nach Wind, nur ein Hauch, nichts Greifbares? Sind es nicht eigentlich die großen Dinge, die die Welt bewegen, mit denen wir gar nichts zu tun haben? Müssen wir nicht vielleicht einfach das Beste aus dem machen, was wir haben? Und einfach zusehen, dass wir unser alltägliches Leben praktisch geregelt bekommen. So beschreibt es Kohelet, der Prediger Salomo. Und dabei schrecken die Weisen der Weisheit nicht davor zurück, von anderen zu lernen. Da tauchen plötzlich Texte auf, die aus Ägypten kommen, die sich so genauso formuliert auch in ägyptischen Weisheitsbüchern finden, in den Sprüchen und Sprichworten. Da kommen diese drei Weisen aus dem Morgenland und knien vor der Krippe, die doch eigentlich ganz anderen religiösen Hintergrund mitbringen. Da findet man Verschiedenes an verschiedenen Stellen und baut es alles zusammen in sein Weltbild ein. Den anderen, dem Gesetz, der Geschichte, den Propheten, dem Kult, denen wäre sowas nie eingefallen. Da kann doch jeder kommen. Das ist doch nicht von uns, das ist doch was anderes. Und überhaupt dieses Ganze in Frage stellen, das ist doch nicht gut. Wir sollen doch glauben, wir sollen doch nicht zweifeln, wir sollen doch nicht alles kompliziert machen, sondern müssten doch beim Einfachen bleiben, beim Guten, beim Bewährten, beim Richtigen. Aber die Weisheit ist deswegen nicht weniger fromm als die anderen. Sie guckt sich die Dinge nur lieber etwas mehr von Weitem an. Sie weiß nicht immer so genau wie die anderen, was Gott sagt, was Gott meint und was Gott will. nicht weil es sie nicht interessiert, sondern weil sie sich sehr unsicher ist, ob das, was Gott will und Gott macht, für uns eigentlich so ohne weiteres klar und verständlich ist. Ob uns nicht manchmal unser eigenes Wollen und Denken viel näher liegt als das Handeln Gottes. Weil Gott nicht macht, was wir sagen, weil unser Verstand vielleicht zu klein ist. Solange wir keine eindeutige Antwort kriegen, so wie es bei den Propheten war, müssen wir abwarten. Und im Abwarten ist die Weisheit sehr gut. Und solange tun wir das Beste und Richtige. Nicht, weil es uns irgendwelche alten Regeln vorschreiben oder es schon immer so gemacht wurde, sondern weil wir es für gut und richtig halten. Typische Beispiele sind dann doch wieder die 10 Gebote. Oder das berühmte Gesetz der Nächstenliebe, was uns an mehreren Stellen in der Bibel begegnet. Der Tun-Ergehen-Zusammenhang. Denen, die Gutes tun, wird es auch gut gehen. Sich anständig benehmen, seinem Nächsten nur das tun, wie man selber auch behandelt wird, oder eben das nicht tun, was man auch selber nicht erleben wird, wie es die Bibel formuliert. Und da sind sich ausnahmsweise mal alle einig, sowohl die Geschichte als auch das Gesetz, als auch die Propheten und der Kult. Aber die Weisheit wäre nicht die Weisheit, wenn sie natürlich nicht doch ein großes Aber dahinter setzen würde. Aber wir sehen das natürlich täglich, dass auch denen, die sich nicht gut benehmen, es trotzdem gut geht. Und dass es vielen, die sich sehr gut benehmen, eigentlich ziemlich mies geht. So ganz geht dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang also nicht auf. Irgendwas ist da anders, als wir uns das vorstellen. Hiob ist da der große Experte und stellt das in seinem Buch umfangreich vor. So ist das mit der Weisheit. Es ist nicht alles immer einfach nur gut und schön, sondern es hat immer eine zweite Seite. Immer skeptisch gegen das Richtige und das Einfache. Das verändert sich mit dem Neuen Testament noch einmal drastisch. Im Neuen Testament mischen sich ja diese ganzen Typen ganz munter zusammen. Natürlich gibt es noch die Pharisäer und Schriftgelehrten, die das klassische, alte, ordentliche Judentum vertreten, die diese 615 Vorschriften und die 365 Verbote alle genau kennen und immer wieder darauf rumreiten. Daher kommt übrigens das Wort Pharisäer vom Herumreiten. Das ist der Reiter. Und alles andere ist bunt und durcheinander. Die Evangelien erzählen die Heilsgeschichte mit Jesus im Zentrum, der sowohl König als auch Priester als auch Prophet ist. Und der, wie er selbst sagt, nicht gekommen ist, das Gesetz aufzulösen, sondern das Gesetz aufzurichten. Er steht also für alle diese Typen ein und ist selbst die göttliche Weisheit. Und in den Paulusbriefen geht es genauso weiter. Allerdings verschiebt sich natürlich der Horizont in den Paulusbriefen deutlich dadurch, dass es plötzlich nicht mehr um den vorderen Orient, sondern um Europa geht. Plötzlich ist es nicht mehr so stark das Gesetz der Juden, was das Handeln und die Geschichte prägt, sondern es sind die Griechen mit ihrer Philosophie, mit ihrer Liebe zur Weisheit, was ja Philosophie bedeutet, die plötzlich Auseinandersetzung und Hintergrund wird. Und dieser Weisheit steht eben unser christlicher Glaube manchmal gegenüber. Wie es Paulus ausdrückt im Korintherbrief: Wo sind sie, die Klugen? Wo sind sie, die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Für die Evangelisten und Apostel ist es klar. Nicht das Gesetz, nicht der Kult, nicht die Geschichte und auch nicht die Weisheit können uns helfen. Der Einzige, der uns helfen und retten kann, ist Jesus Christus, der, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Und das können wir am Leben von Jesus deutlich erkennen. Die Geschichte mit der Jungfrauengeburt im Stall, die Geschichte mit dem Tod am Kreuz und mit der Auferstehung, die entziehen sich unserer Vernunft und Weisheit und Erkenntnis. Sobald man da an einer kleinen Stelle anfängt zu bohren, wird vieles wackelig und man hat mehr Fragen als Antworten zur Hand. Natürlich kann man sich da auf einfache Dinge einigen. Die Jungfrau war nur eine junge Frau. Der Tod war nur ein Scheintod. Die Auferstehung war nur so in die Verkündigung der Jünger hinein eine Vorstellung, die den allen geholfen hat, mit der Trauer klarzukommen. Aber das löst die Probleme nicht. Das sind einfache Antworten, aber die Weisheit würde auch da wieder sagen: Meinst du, ist es so einfach? Meinst du, die Dinge funktionieren so, dass du sie erklären kannst? Oder gibt es vielleicht irgendwas, was größer ist als dein Verstand? Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Christus hat die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht. Und was fangen wir jetzt heute, was fangen wir jetzt im Jahr 2020 damit an? Was das Neue Testament angeht, geht es uns eigentlich genauso wie der Weisheit des Alten Testaments. Diese Geschichten von Mose und den Erzvätern sind für die alttestamentliche Weisheit ungefähr so lange her wie für uns die Geschichten von Jesus, Paulus, Petrus und den anderen. Auch für uns ist das lange her. Wann hat denn zu uns der letzte große Prophet göttliche Botschaften gesprochen, so in einem Umfang, wie es Jesaja getan hätte? Der Herr wird bald wiederkommen, lesen wir bei den Aposteln. Und? Die letzten 2000 Jahre war da nichts. Wird es in den nächsten 2000 Jahren passieren? Oder warten auch wir wieder umsonst wie die Apostel? Die Dinge haben sich drastisch verändert. Nicht nur zu damals, wo Jesus gelebt hat, sondern schon zur Zeit unserer eigenen Vorfahren. Das wird einem immer deutlich, wenn man so ein schnurloses Telefon benutzt und sich daran erinnert, wie Telefonieren früher ausgesehen hat. Dass niemand auf die Idee gekommen wäre, mitten im Supermarkt oder im Bus oder sonst irgendwer mit der Oma reden zu wollen. Sondern das war zu Hause im Flur, wo das Gerät angebunden war. Es ist alles anders geworden. Es ist alles viel komplizierter geworden. Es ist alles so, dass die alten Antworten gar nicht mehr passen. Die Fragen unseres heutigen Alltags werden doch in der Bibel gar nicht mehr behandelt. Das ist doch alles ganz anders, oder? Vielleicht wäre es da manchmal gut, die Perspektive der Weisheit einzunehmen. Kritisch zu bleiben gegenüber allen, die wissen, wie es geht. Gegen allen Besserwisser, egal von welcher Seite. Von denen, die sagen, das ist alles überholt und lange her und wir wissen das heute viel besser. Es gibt viel mehr, als die damals sich erklären konnten. Die waren alle blöd und haben das nicht verstanden. Aber wir wissen heute, die Menschen zur Zeit Jesu haben gedacht, die wären alle von Dämonen besessen. Wir wissen heute, das sind medizinische Krankheiten. Wenn sie die richtige Pille nehmen, dann wäre das alles kein Problem. Dann brauchen wir keinen Jesus, der sie heilt. Oder ist es vielleicht anders? Wussten die vielleicht mit ihren Worten was zu beschreiben, was wir auch heute nicht mit Tabletten behandeln können? Und genauso kritisch zu sein gegen denen, die sagen, ich weiß ganz genau, wie es ist, weil es steht da in der Bibel und weil es da in der Bibel steht, müssen wir das auch heute genauso machen. Luther sagt mal den provokanten Satz: Nur weil etwas Mose gesagt ist, ist es lange noch nicht dir gesagt. Auch das ein weiser Ratschlag. Kritisch bleiben gegen alle, die es genau wissen. Vielleicht ist es manchmal gut, sich an die Worte von Kohelet zu halten. Man mühe sich ab, wie man will. So hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen ins Herz gegeben hat, damit sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut. Weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und sich gütlich zu tun in seinem Leben. Denn an jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Und Dietrich Bonhoeffer, der ja dieser Gemeinde seinen Namen geliehen hat, sagt: Weisheit ist etwas anderes als Wissen und Verstand und Lebenserfahrung. Weisheit ist das Geschenk, den Willen Gottes in den konkreten Aufgaben des Lebens zu erkennen. Der Wille Gottes ist eben nicht einfach aufgeschrieben in den Gesetzen und daran haben wir uns zu halten. Er ist nicht in einer ewig gültigen Geschichte festgehalten, die wir einfach nur wiederholen, fortschreiben und weitermachen müssen und alles wird gut. Und sie ist nicht in den richtigen Handlungen und Formen unseres Glaubens gebunden, sondern wir müssen konkret in unserem Alltag sehen und hören, was Gott von uns will und wie wir das umsetzen können. Vielleicht können wir ja auch an verschiedenen Stellen Weisheiten entdecken, die unserem Glauben neue Worte verleihen. Dass wir nicht immer in den alten Worten der Geschichte reden müssen, sondern Worte finden, die in unsere Zeit passen. Ob das in der Philosophie, in der Kunst, in der Musik, in der Literatur, im Fernsehen, Kino oder Internet passiert, weiß ich nicht. Aber sicher begegnen uns Dinge, die Anschluss finden für den Glauben im Alltag und den Alltag im Glauben. Menschen mitnehmen mit ihren Fragen und Zweifeln zu dem, in dem die Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen. Skeptisch zu bleiben gegenüber allen, die immer ganz genau wissen, was Gott meint, was Gott will und was Gott tut. Und denen, die meinen, Gott sei längst tot. Sich wie die Weisen aus dem Morgenland auf den Weg machen und in der Krippe dem zu begegnen, der in seiner Menschwerdung die Weisheit der Welt auf den Kopf stellt, die Ordnung durchbricht, den Tod besiegt und so auch die letzte allgemeingültige Ordnung dieser Welt in Frage stellt, weil jeder sterben muss, aber er stärker ist als der Tod. In Jesus den Schatz der Weisheit zu entdecken, ihn anzubeten und in den Herzen zu bewegen. Ich zitiere noch einmal Dietrich Bonhoeffer. Alle christliche Theologie hat ihren Ursprung in dem Wunder aller Wunder, dass Gott Mensch wurde. Die heilige Theologie, sie entsteht im anbetenden Knien vor dem Geheimnis des göttlichen Kindes im Stall. Ohne die heilige Nacht gibt es keine Theologie. Gott geoffenbart im Fleisch, der Gottmensch Jesus Christus, das ist das heilige Geheimnis, das es zu behüten und zu wahren gilt. Dafür ist die Theologie eingesetzt. Merken Sie, was die Weisheit der Weisen war? Dass sie dieses Geheimnis mit ihren Methoden, mit ihren Techniken, mit ihren Weltanschauungen gefunden haben und verstanden haben, was da in der Krippe vor sich geht, niedergekniet haben und angebetet haben. Unabhängig davon, wo sie herkommen und welche kulturellen Grenzen zwischen ihnen stehen. Ich glaube, wenn wir uns dahin auf den Weg machen, dann sind wir der Weisheit auf der Spur, dem Frieden Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft. Und dieser Friede bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.